Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, es geht um die spannende Frage, ob Frauen auch in der katholischen Kirche zu Priestern geweiht werden können. Sie wissen, dass das immer wieder auch ins Feld geführt wird für die Rückständigkeit der katholischen Kirche, dass sie den Frauen den Zugang zu den Ämtern verwehrt. Die Frage ist nur, was ist der Wille Gottes? Der bekannte Neutestamentler, sicher einer der größten seiner Zunft, Gerhard Lofing, hat ein interessantes Buch im Verlag Neue Stadt vor einigen Jahren schon herausgebracht, Gottes Volksbegehren, biblische Herausforderungen. Am Schlussteil ist ein Aufsatz mit dem Titel, das Priesteramt entspricht den Vorgaben des Neuen Testamentes. Hochinteressant. Gerade er als Neutestamentler, der sich ja ganz hervorragend auskennt und ein internationales Renommee hat, schreibt über das Priestertum und das Priestertum Jesu Christi. Dass Jesus ein Mann war, ist es eine Beliebigkeit? Das Alte und das Neue Testament haben das Gottesvolk fast ausschließlich unter dem Bild der Frau dargestellt. Sie sprechen von der Jungfrau und Tochter Zion, von Israel als der Geliebten Gottes, von der Witwe Jerusalem und von der apokalyptischen Frau, die mit 12 Sternen umkränzt ist. Ich kenne kein einziges Bild, wo das Volk Gottes als Mann dargestellt wird. Und das ist doch kein Zufall, liebe Zuhörer. Dieses Bildgefüge, schreibt Lofing weiter, wird im Epheserbrief aufgegriffen. Christus, heißt es dort, liebt seine Kirche, wie ein Mann seine Frau liebt. Er will, dass sie schön ist, er ernährt sie und gibt sein Leben für sie hin. Ist das alles beliebig? Die Entscheidung, wie man solche Bilder gewichten darf, hängt letztlich an der Frage, was eigentlich ein Zeichen, was ein Symbol ist. Der heutige Mensch tut sich mit Symbolen schwer. Sie bleiben für ihn Oberfläche, sind austauschbar, bewegen sich auf der Ebene bloßer Verkehrszeichen und Piktogramme, können nach Belieben manipuliert werden. So wie am Ende des 20. Jahrhunderts, der Aufsatz ist 1996 geschrieben worden, nahezu alles manipuliert werden kann. Die Möglichkeiten der Manipulation reichen von der Bildbearbeitung am Computer bis zur Geschlechtsumwandlung. Die Bibel meint aber mit Zeichen und Symbol etwas anderes. Denken wir an die Zeichenhandlungen Jesu. Sie sind mehr als nur pädagogische Hilfen. Sie stiften selbst neue Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der schon herbeigekommenen Gottesherrschaft, in der die Schöpfung wieder ihren Glanz und ihre Integrität findet. Deshalb sind sie als Zeichen auch nicht beliebig und sie dürfen auch nicht manipuliert werden. Es müsste doch zu denken geben, Lofing weiter, dass die Kirche es niemals gewagt hat, an die eucharistischen Zeichen von Brot und Wein zu rühren. Sie hat selbst da an Brot und Wein festgehalten, wo sie schwer zu bekommen waren. Brot ist eben etwas anderes als Kuchen und Wein ist etwas anderes als Coca-Cola. Liebe Zuhörer, denken Sie an die dramatische Situation vieler katholischer Priester in Sibirien, in den Lagern der Kommunisten. Sie hatten keinen Wein und deshalb haben sie irgendwie versucht, Weintrauben zu bekommen, die man mehr schlecht als recht vergären konnte, aber man hat es doch dann wenigstens ein paar Tropfen Wein gehabt und mit diesen Tropfen auf der bloßen Handfläche hat Kardinal Fantoin in den Lagern Saigons, in den Konzentrationslagern, die Heilige Messe gefeiert. Und man wusste immer, das geht nicht mit Limon, das funktioniert nicht mit Wasser. Es geht einfach nicht. Eine solche Messe wäre ungültig. Das heißt, die Zeichen sind von entscheidender Bedeutung. Oder auch dort, wo schwieriges Brot zu bekommen. Ich kann gültig die Heilige Messe mit Reis nicht feiern. Es ist so. Und deshalb ist auch das Zeichen, dass ein Priester, ein Mann am Altar steht und dass die Gemeinde die Braut ist, weil Christus ja durch den Priester vergegenwärtigt wird, das ist keine Nebensächlichkeit. Wir sind, das soll dargestellt werden, die Empfangenden. Der Priester ist sozusagen der, jetzt recht verstanden, natürlich ist er auch Diener am Ganzen, aber er ist sozusagen der Tischherr, der Hausherr, der zum Mahl einlädt. Warum er? Weil letztlich Christus durch ihn handelt, in persona Christi. Und wir, die Seele, und da ist es jetzt egal, wer von den Gläubigen welches Geschlecht hat, sind immer die Empfangenden. Wir empfangen das Brot, wir hören das Wort Gottes, der Tisch wird bereitet des Wortes und des Sakramentes. Und wir dürfen das empfangen, genauso wie wir in der Ewigkeit immer diese bräutliche Haltung haben werden. Gott wird derjenige sein, der sich uns schenkt und wir sind die Empfangenden. Also ist das nicht einfach nur etwas Beliebiges, etwas Austauschbares. Es geht um etwas ganz Grundsätzliches. Und ich bin Gerhard Lofing sehr dankbar, dass er in dieser Deutlichkeit als Exeget das angesprochen hat. Ich fahre jetzt wieder fort mit dem Buch von Ulrich Filler. Es lassen sich also weder im Willen Christi noch in den Anfängen der Kirche Hinweise für das Frauenpriestertum finden. Da ein positiver Beweis für die Möglichkeit des Frauenpriestertums sowohl in der Bibel als auch in der Tradition der Kirche grundsätzlich fehlt, kann die Kirche keine Frauen zu Priestern weihen, ohne gegen ihren eigenen Glauben zu handeln. Deshalb schreibt auch Professor Dr. Dr. Marschler, er ist Dogmatiker in Augsburg, Folgendes: Der Vollzug der Sakramente als Heilsmittel des neuen Bundes, vor allem die Darbringung des Messopfers, ist die entscheidende Aufgabe, der zentrale Dienst des katholischen Priesters. Da es ohne Sakramente keine Kirche gibt, gibt es sie auch nicht ohne das wahre Priestertum. Die Kirche hat diese Geschenke des Herrn sorgfältig zu bewahren und zu überliefern. Solange nicht mit absoluter Sicherheit feststellt, dass sich das Priestertum der Frau durch Schrift und Tradition legitimieren lässt, darf es nicht eingeführt werden, da ansonsten die gültige Spendung wichtiger Sakramente und damit das ganze Leben der Kirche gefährdet würde. Zitat Ende. Wer vom Papst verlangt, das Frauenpriestertum einzuführen, hält den Papst im Grunde für einen absolutistischen Alleinherrscher, der alles anordnen kann, was er will oder was man von ihm fordert. Dies nennt man traditionell Papalismus. Aber auch der Papst kann nicht alles willkürlich entscheiden. Der Glaube der Kirche und ihre Morallehre sind keine von Menschen erdachten Vorstellungen, sondern Verwirklichungen des göttlichen Willens. Deshalb können sie auch nicht beliebig verändert werden. Selbst wenn er wollte, könnte der Papst nicht das Frauenpriestertum einführen, es fehlt ihm dazu die nötige Vollmacht. In seinem Buch Salz der Erde weist der damalige Kardinal Josef Ratzinger auf ein weiteres interessantes Argument gegen die Frauenordination hin, das von einer der bedeutendsten katholischen Feministinnen, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, vorgetragen wurde. Schüssler-Fiorenza kämpfte zunächst vehement für die Frauenordination. Mittlerweile aber vertritt sie einen anderen Standpunkt. Zitat von diesem Interview: Die Erfahrung mit den weiblichen Priestern in der anglikanischen Kirche habe zu der Erkenntnis geführt, Ordination is not a solution. Ordination ist keine Lösung. Das ist nicht das, was wir wollen. Sie erklärt auch wieso. Sie sagt, Ordination is subordination. Also Ordination ist Subordination, Einordnung und Unterordnung. Und genau das wollen wir nicht. Und da diagnostiziert sie völlig richtig, so Kardinal Ratzinger. Man fragt sich natürlich dann schon, was soll denn das eigentlich? Jeder muss sich doch irgendwo unterordnen, einordnen am Arbeitsplatz, wenn er im Verkehr unterwegs ist und dann völlig rebellisch gegen alles, wo man sich irgendwie ein- oder unterzuordnen hat, zu bekämpfen. Das ist doch völlig menschen- und wesensfremd. Aber gut, lassen wir die Dame bei ihrer Meinung. Manfred Lütz nennt die Forderung nach der Frauenordination ein Utopiesyndrom. Man ist davon überzeugt, dass nur die Frauenordination Rettung bringen kann. Auf der anderen Seite hat der Papst 1994 autoritativ entschieden, nämlich Kraft seines ordentlichen, unfehlbaren Lehramtes, dass es nicht in der Macht des Papstes steht, Frauen zu Priestern zu weihen. Es ist absolut utopisch zu glauben, ein anderer Papst könne diese Entscheidung revidieren. Aber mit der stur vorgetragenen utopischen Forderung nach dem Frauenpriestertum verbaut man sich andere Lösungen. Das Amt des Priesters, so viel er weiter, ist nämlich kein Machtamt, sondern ein Dienstamt. Frauen können aber auch ohne das Priesteramt innerhalb der kirchlichen Strukturen mehr Einfluss ausüben. Warum sollte man kirchliche Leitungspositionen in den Generalvikariaten nicht für Frauen öffnen, was ja in der letzten Zeit auch öfters geschieht? Vielleicht ist eine Frau der bessere Personalchef, so viel er weiter, der bessere Leiter des Seelsorgeamtes, der bessere Leiter der Abteilung Hochschule, Schule. Solche Aufgaben setzen nicht unbedingt das Amt des Priesters voraus. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne, heile, schütze und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.
Das war die Mittagsansprache unseres Programmdirektors Pfarrer Richard Kocher, heute zur Frage, ob Frauen Priester werden können.